Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Rabe Info vom Dienstag, dem 21. August. Heute haben wir folgende Themen: Kontinuität statt Revolution. Rot-Grün-Mitte will das Erreichte bewahren. Die SP erobert die letzte Bastion. Am Wochenende wurde die Kantonalsektion Appenzell-Innerrhoden gegründet. Gibt es am Nordpol bald den nächsten Kalten Krieg? Rohstoffvorkommen in der Arktis bergen Konfliktpotenzial. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst aber die Nachrichten. Der Gutshof Enkistein in Worb feiert heute seine Wiedereröffnung. Im Gutshof Enkistein sollen vorwiegend asylsuchende Familien einquartiert werden. Bereits letzte Woche sind einige Familien von der Notunterkunft Hochfeld ins Enkistein umgezogen. Der Kanton Bern ist verpflichtet, vom Bund zugewiesene Flüchtlinge unterzubringen. Dieses Jahr werden es schätzungsweise 4000 Personen sein. Der Kanton ist auf der dringenden Suche nach weiteren Unterkünften. Die Sanierung des Gutshofes Enkistein wurde notwendig, nachdem gravierende Sicherheitsmängel im Bereich von Elektroinstallationen bekannt wurden. Die Findungskommission des Grossen Rates und des Regierungsrates schlägt zwei Kandidaten als Staatsschreiber vor. Zum einen Christoph Auer, Leiter des Rechtsamtes der Justizgemeinde- und Kirchendirektion, und zum anderen Michael Müller, stellvertretender Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion. Die beiden Kandidaten wurden einstimmig von der Findungskommission vorgeschlagen. Die Wahl erfolgt am 11. September 2012 durch den Grossen Rat. Der heutige Staatsschreiber Kurt Nussbliger tritt auf Ende Mai 2013 zurück. Wegen der großen Dürre in den USA kommt die Diskussion um Bioethanol wieder auf. Grund dafür sind die steigenden Getreide- und Maispreise, die in armen Ländern Hungersnöte zur Folge haben. In den USA werden 40% des produzierten Maises zu Sprit verarbeitet. Aber auch in Deutschland werden erhebliche Mengen Getreide für den Tank produziert. Dies erhöht die Unabhängigkeit von Erdöllieferungen. Kritiker verlangen nun, dass nur noch Biotreibstoffe zugelassen werden, die die Nahrungsmittelproduktion nicht konkurrieren, beispielsweise Biogas aus organischen Abfällen. US-Präsident Barack Obama droht dem syrischen Regime nun offen mit Krieg. Dies im Falle, dass das Regime chemische und biologische Waffen gegen seine Bürger einsetzen sollte. Bisher hielten sich die USA sehr zurück, aktiv im Krieg einzugreifen. Sie beschränkten sich auf diplomatische Vermittlungsversuche und finanzielle Unterstützung der Opposition. Syriens Präsident Assad betonte bisher, biologische und chemische Waffen nur im Falle eines Auslandeinsatzes einzusetzen, nicht aber gegen die eigene Bevölkerung. Zudem wurde bekannt, dass in der Stadt Aleppo eine japanische Journalistin getötet wurde. Und noch zum Wetter. Gegen Abend gibt es vor allem in den Bergen einzelne Gewitter. In der Nacht gibt es vor allem im Jura Gewitter, die als Schauer ins Flachland weiterziehen. Die Prognosen für morgen Mittwoch: Am Vormittag gibt es zum Teil Schauer, die zunehmend der Sonne Platz machen. Es wird 26 bis 29 Grad heiß. Gegen Abend gibt es einzelne Gewitter. Die weiteren Prognosen: Es bleibt schwül heiß, Sonne und Regenschauer wechseln sich ab. Die Temperaturen erreichen Werte von 25 bis 29 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Bern wählt. In 3 Monaten bestimmen die Stadtberner und Bernerinnen eine neue Regierung und ein neues Parlament. Gestern präsentierte das Wahlbüro Rot-Grün-Mitte, kurz RGM, seine kandidierenden Quartett für den Gemeinderat. Obwohl die Chancen groß sind, dass RGM wieder gewinnen wird, erwartet das Bündnis einen spannenden Wahlkampf. Michael Spahr hat sich auf die Suche nach Spannung gemacht.
Sowohl die versammelte Medienschar als auch die Politikerinnen und der einzige anwesende Politiker schwitzen. Es ist aber nicht der Wahlkampf, der sie ins Schwitzen bringt, sondern die enorme Hitze. Insbesondere der amtierende und zum letzten Mal wieder kandidierende Stadtpräsident Alexander Tschäpet hat keinen Grund, um seine Wiederwahl zu bangen. Die bürgerlich-rechte Seite hat es nicht geschafft, einen Kandidaten aufzustellen, der dem SP-Politiker den Sitz wirklich streitig machen kann. Warum betreibt Alexander Tschäpet dann überhaupt noch Wahlkampf?
Zuerst einmal bedauere ich, dass man das Gefühl hat, Stadtpräsident kann jeder werden. Mir wäre lieber, die bürgerlichen Parteien würden nicht nur kritisieren, sondern sich ernsthaft mit einer Kandidatur auseinandersetzen und eine Alternative anbieten. Das wäre eigentlich sauberer politischer Wahlkampf, oder? Und da so jeder kann mitmachen, diese Geschichte, die ist für mich eher deprimierend, weil sie ist irgendwie auch dem Amte gegenüber abwertend und das bedauere ich. Wieso ich Wahlkampf mache? Weil Wahlen sind etwas ganz Wichtiges für die Bürgerinnen und Bürger, sich eine Meinung bilden zu können. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wenigstens noch ein Stadtpräsidentenwahlkampf stattfindet.
Mit Alexander Tschäpet ins Rennen steigen drei Frauen, die allesamt zum ersten Mal antreten. Tschäpets Parteikollegin und Nationalrätin Ursula Wyss, die grüne Nationalrätin Franziska Teuscher und die Stadträtin Tanja Espinosa-Haller von der grünen Freien Liste. Ursula Wyss hat wohl die größten Chancen, gewählt zu werden. Ihre Partei, die SP, hat seit eh und je zwei Sitze in der Regierung. Zudem gilt die schweizweit bekannte Politikerin als valable Nachfolgerin für Tschäpet. In 4 Jahren könnte sie die erste Berner Stadtpräsidentin werden. Wie fühlt sich das an, Kronprinzessin zu sein?
Also das haben Sie gesagt. Ich kandidiere jetzt für den Gemeinderat. Ich freue mich extrem auf den Wahlkampf. Ich glaube, das ist wirklich so eine super Gelegenheit, den Leuten die eigenen Ideen näher zu bringen, auf der Straße zu sein, auch ins Gespräch zu kommen mit der Bevölkerung. Ich würde mich sehr freuen, auf der Straße viel, wie schon in der Vergangenheit, viel angesprochen zu werden mit Problemen, mit Nöten, aber auch mit Vorschlägen, wo die Stadt noch besser werden kann. Wir wissen es ja, wir sind in Sachen Lebensqualität absolut top. Wir fühlen uns wohl in unserer Stadt, aber auch wir können besser werden, können in den einzelnen Quartieren Verbesserungen hinkriegen. Und wenn sich da die Bevölkerung zu Wort meldet, bin ich sehr glücklich darum.
Ähnlich gute Voraussetzungen wie Ursula Wyss hat Franziska Teuscher, schweizweit bekannt als Nationalrätin und als Präsidentin des Verkehrsclub Schweiz VCS. Zudem könnte sie davon profitieren, dass ihre Vorgängerin und Parteikollegin Regula Ritz sehr beliebt ist. Gleichzeitig gilt Franziska Teuscher aber auch als Politikerin, die auch mal polarisieren kann. Etwas, das in einer Regierung nicht unbedingt gut ankommt. Sie gibt sich denn auch ein wenig vorsichtig.
Ich finde, die Situation ist 2012 nicht dieselbe wie 2008, weil wir haben in der Stadt Bern ganz viele neue Parteien. Die Parteienlandschaft wurde eigentlich umgepflügt, insbesondere eben jetzt auch mit den Mitteparteien. Von dem her sage ich nicht, RGM macht wieder die Mehrheit. Von dem her bin ich sehr motiviert, mich dafür auch persönlich einzusetzen, dass die Stadt Bern auch in Zukunft eine Rot-Grün-Mitte Mehrheit hat im Gemeinderat, weil ich davon überzeugt bin, wir haben viel erreicht mit dieser Politik. Bernerinnen und Berner schätzen das. Bernerinnen und Berner geben der Stadt Bern immer die Goldmedaille, wenn es um die Lebensqualität geht. Und hier möchte ich persönlich dann auch anknüpfen können.
Schwierig wird es in jedem Fall für die Schulinspektorin und Stadträtin Tanja Espinosa-Haller. Sie tritt für die Grüne Freie Liste an. Einerseits ist sie die am wenigsten bekannte Politikerin, andererseits vertritt sie die politische Mitte, was bei linken Wählerinnen und Wählern nicht unbedingt positiv ankommt. Die Grüne Freie Liste war nur am Anfang der nun schon 20-jährigen Rot-Grün-Mitte-Dominanz auch in der Regierung präsent. Tanja Espinosa sieht darin keinen Nachteil.
Das ist auch unsere Chance. Also ich sehe das überhaupt nicht als Nachteil. Ich denke, wir möchten eigentlich aufzeigen, dass RGM-Bündnis ein größeres Spektrum hat und möchten als GFL, als wirklich stolze Partei, auch im Gemeinderat, das heißt in der Exekutive, dabei sein und mitreden können. Was wir natürlich als GFL-Partei wollen, ist, dass die rot-grüne Mehrheit weiterhin bestehen bleiben kann. In den Grundsätzen, im Allgemeinen, sehen wir das ähnlich wie unsere Kollegen jetzt im RGM-Bündnis. Wo es manchmal Unterschiede gibt im Parlament, ist bei der Ausführung. Die Detailfrage, dort liegt eigentlich das Gewürz.
Ein bisschen Würze steckt tatsächlich im Wahlkampf 2012, aber scharf ist das Gewürz nicht wirklich. Das Rot-Grün-Mitte-Bündnis setzt auf Kontinuität, nicht auf große Veränderung. Revolutionäre Ideen haben keinen Platz in diesem Wahlkampf. Es dürfte spannend werden, wie die Sitze am Schluss genau verteilt werden, doch dass es die Bürgerlichen und Rechten schaffen würden, die Rot-Grün-Mitte-Dominanz zu kippen, grenzt wohl eher an ein Wunder.
Das Rot-Grün-Mitte-Bündnis finden Sie auch im Internet unter www.rot-grün-mitte.ch.
Rabe Info 95,6.
Die SP gehört zur Schweizer Parteienlandschaft wie der Apfel zu Wilhelm Tell. In fast allen Kantonen haben sie sich schon vor Jahrzehnten als zentrale politische Kraft etabliert. Nicht so im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Dort hat die SP erst dieses Wochenende Fuß gefasst mit der Gründung der Kantonalsektion Appenzell-Innerrhoden. Warum? Das erfahren Sie jetzt im Bericht von Wilma Rall.
Bekanntermaßen lässt man sich im Kanton Appenzell-Innerrhoden gerne etwas mehr Zeit. Paradebeispiel ist das Frauenstimmrecht, zwangseingeführt im Jahre 1990 wegen einem Bundesgerichtsurteil. Ein anderes Beispiel ist die Entwicklung der Parteienlandschaft. Auch dort lasse man sich weit mehr Zeit als andere Kantone, so Martin Pfister.
Es gibt so ein geflügeltes Sprichwort in Appenzell-Innerrhoden, das lautet, jeder ist seine eigene Partei. Und das sieht man ja auch dann wieder an der Landsgemeinde, wo eigentlich nicht so parteimäßig abgestimmt wird, sondern je nach Stimmung und je nach Interesse der einzelnen Personen. Und deshalb haben es Parteien in Innerrhoden nicht sehr leicht.
Sagt Martin Pfister, frisch gewählter Präsident der SP-Kanton Appenzell-Innerrhoden. Dieses Wochenende wurde die neue Sektion gegründet von rund 2 Dutzend Mitgliedern und Sympathisierenden.
In Innerrhoden ist die Parteienlandschaft sowieso eigentlich erst im Aufbau. Lange haben ja die Verbände bei uns die politisch zentrale Rolle gespielt, also zum Beispiel der Gewerbeverband. Früher war es vor allem der Bauernverband. Und langsam kommen die Parteien auch bei uns, spielen sie eine kleine Rolle mindestens. Also die CVP ist ja die staatstragende Partei und dann ist auch noch die SVP vor 10 Jahren gegründet worden. Und jetzt sind wir eigentlich erste, dritte klassische Partei.
Wenn auch nicht in der SP, politisch aktiv ist Martin Pfister schon lange. 2011 kandidierte er für den Nationalrat. Jahrelang präsidierte er die sogenannte linksalternative Gruppe für Innerrhoden GFI.
Das ist eine Gruppe oder war eine Gruppe ursprünglich, die eigentlich als großes Ziel auf der Fahne die Umsetzung des Frauenstimmrechts hatte. Dieses Anliegen wurde dann auch endlich in den 90er Jahren umgesetzt. Und danach hat diese Gruppe für Innerrhoden vor allem eigentlich immer alternative, eher linke, auch grüne Themen, Umweltthemen vertreten.
Mit den klassischen sozialdemokratischen Anliegen wird es die SP in Appenzell-Innerrhoden nicht ganz einfach haben. Gewerkschaftliche Themen spielen im landwirtschaftlich-gewerblich geprägten Innerrhoden keine große Rolle. Trotzdem gäbe es genügend wichtige Themen, so Martin Pfister.
Das sind im Moment 2 sehr im Vordergrund auf Innerrhoden bezogen. Und das eine ist bezahlbarer Wohnraum für alle. Und das zweite eine Initiative, die nicht wir eingereicht haben, aber die wir unterstützen, gegen Sesselkleber in der Regierung.
Für solche Anliegen engagiert sich aber auch die linksalternative Gruppe für Innerrhoden GFI. Warum braucht es denn einen Neuaufbruch mit der Gründung der SP-Kantonalsektion?
Wir haben einfach gemerkt, oder gewisse Leute in dieser GFI haben gemerkt, dass wir eigentlich noch stärker vernetzt sein wollten und etwas offener in eine Aufbruchstimmung aufnehmen wollten, diese Aufbruchstimmung der Nationalratswahlen vom letzten Jahr. Und da haben wir gemerkt, dass es wahrscheinlich ein sinnvoller Schritt ist, jetzt diese SP in Innerrhoden zu gründen, um wirklich total klar Farbe bekennen zu können und auch vernetzt zu sein mit der Schweiz.
Sagt Martin Pfister, frisch gewählter Präsident der SP-Kanton Appenzell-Innerrhoden.
95,6. Rabe Info.
Die Arktis und damit auch der Nordpol ist eines der letzten Gebiete der Welt, das noch keiner staatlichen Souveränität unterstellt ist. Allerdings streiten sich seit einigen Jahren diverse Staaten um die Arktisregion. Nun hat Dänemark eine Expedition zum Nordpol gestartet. Die Dänen wollen mit dieser Expedition ins Nordpolarmeer beweisen, dass der Nordpol zu Grönland und folglich zur Kolonialmacht Dänemark gehört. Aber auch die anderen Anrainerstaaten, also Russland, die USA, Kanada und Norwegen, erheben Gebietsansprüche. Der Wissenschaftsjournalist und Spiegel-Online-Autor Christoph Seidler hat sich des Arktis-Konflikts angenommen. 2009 erschien sein Buch «Arktisches Monopoly – Der Kampf um die Rohstoffe der Polarregion». Radio Korax Halle wollte von ihm wissen, welche Schätze liegen am Nordpol verborgen. Könnte es wegen Öl und Gas zum Kalten Krieg in der Arktis kommen?
Man muss es ein bisschen differenzieren. In der Nordpolregion, also wenn man sozusagen tatsächlich mal von oben auf den Globus guckt, da wird ohnehin nicht so schrecklich viel Öl und Gas vermutet. Also das mag sein, haben mir Geologen erklärt, dass es sozusagen vielleicht klitzekleine Reservoire in diesem Lomonossow-Rücken zum Beispiel gibt. Aber ansonsten am Boden der Tiefsee gibt es am Nordpol selbst so schrecklich viel nicht. Wenn man immer wieder über Öl und Gas in der Arktis spricht, ist das in vielen Fällen ein Gebiet, was entweder an Land oberhalb des Polarkreises liegt oder in vergleichsweise flachen Küstenmeeren. Und diese Küstenmeere gehören normalerweise sowieso schon den Anrainerstaaten. Wenn die Staaten trotzdem Anspruch auf diese Gebiete erheben, dann ist es natürlich, weil sie so viel Chancen nutzen wollen, wie sich ihnen bieten. Also man will sozusagen das eigene Territorium möglichst groß haben. Das sind aber vor allen Dingen auch strategische Erwägungen. Also zum Beispiel, was bedeutet das für Militärschiffe und so weiter. Also wenn man über diesen Wettlauf in der Arktis redet, geht es nicht nur um Öl und Gas. Zwar gibt es, da gibt es ja sozusagen, gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber sagen wir mal, ungefähr ein Viertel der nicht entdeckten Öl- und Gasreserven der Welt werden in der Arktis vermutet, laut Prognosen. Aber das betrifft Gebiete, die eher nah an Land oder sogar direkt an Land sind.
Der Wettlauf um die Arktis, der läuft ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und immer wieder ist es neben den wissenschaftlichen Expeditionen der Anrainerstaaten, die ja so schon, also das klingt ja alles so, als wäre es sehr regulativ und man würde ja eigentlich nur den Bestimmungen folgen, die da von der UN-Seerechtskonvention vorgegeben sind. Allerdings gab es auch einige provokative Aktionen von den Einrainerstaaten, also so vor allem symbolische Aktionen und Drohgebärden. Und damit wollen die Staaten dann die Gebietsansprüche quasi unterstreichen. Und da denke man ja zum Beispiel an 2007, als Russland auf einer Nordpol-Expedition die russische Flagge auf den Meeresgrund des Nordpols gehisst hat, um symbolisch quasi letztlich zu demonstrieren, dass der Nordpol zu Russland gehört. Die Einrainerstaaten werden in ihren Drohgebärden da in den letzten Jahren immer aggressiver und Politiker waren bereits vor einem kalten Krieg in der Arktis. Wie sehen Sie denn da die Lage? Steht da irgendwie eine Eskalation bevor?
Um sozusagen mal von hinten anzufangen, nein, es steht keine unmittelbare Eskalation bevor. Die Schwierigkeiten sind, glaube ich, ein bisschen tiefer liegend. Sie haben die UN-Seerechtskonvention angesprochen und das klingt beim ersten Hinhören auch mal nicht schlecht. Das Problem ist, dass es in diesem so komplizierten und formalen Regelwerk Lücken oder Probleme gibt. Und zwar ist in diesem Vertrag nicht geregelt, was passiert, wenn sich Gebietsansprüche überschneiden. Das steht da schlicht nicht drin. Es ist nur klar, die Kommission darf es nicht entscheiden. Wenn diese Staaten ihre Anträge abgegeben haben, dann ergibt sich da sozusagen möglicherweise ein Problem. Und wir haben keine völkerrechtliche Lösung dafür. Das ist schwierig, das ist problematisch. Es ist aber sozusagen nicht so, dass es heute oder morgen da eine unmittelbare Krise sich daraus ergibt. Das Problem ist nur, dass man sozusagen diese Konstruktion hat, wo man weiß, es wird Schwierigkeiten geben, es wird Überschneidungen geben und man weiß nicht, wie man sie regelt. Gleichzeitig ist es so, dass die arktischen Staaten in den vergangenen Jahren untereinander eben auch viel miteinander gesprochen haben. Es gibt den Arktischen Rat, es gibt regelmäßige Konferenzen zum Thema und man ist sich zumindest einmal der Schwierigkeit bewusst. Das heißt nicht, dass die Probleme sozusagen gelöst sind, aber das heißt, dass es da zumindest ein gewisses Problembewusstsein gibt. Nicht zuletzt eben auch durch diese Tauchfahrt, die Sie da angesprochen haben. Man muss da ja sagen, das war keine offizielle russische Regierungsexpedition, sondern das war quasi ein Privatvergnügen von ein paar Leuten, was aber sozusagen die Welt auf dieses Problem aufmerksam aufmerksam gemacht hat und dass sicherlich auch die russische Regierung zum Beispiel so ein bisschen aufgeschreckt hat, was es da so an Reaktionen gab. Aber möglicherweise war das auch ein bisschen ein heilsamer Schock, dass man danach angefangen hat, miteinander zu sprechen. Also die Probleme sind noch nicht gelöst, nicht ansatzweise, aber man spricht miteinander und das ist gut.
Was glauben Sie denn, was wären denn Lösungsmöglichkeiten innerhalb des Konfliktes?
In meinem Buch beschreibe ich den Konflikt um eine größere Zone östlich von Spitzbergen im Nordmeer, die sowohl die Norweger als auch die Russen für sich beansprucht haben. Da wusste man tatsächlich, dort war auch ein großes Öl- und Gasfeld drunter oder ist es auch immer noch. Und da haben sich beide jahrzehntelang drum gestritten. Jetzt näherte sich also sozusagen eine Zeit, wo man vielleicht auch über die Ausbeutung dieser Vorkommen mal hätte nachdenken können. Und tatsächlich ist es beiden Ländern gelungen, diesen Streit beizulegen. In einer Geschwindigkeit, der wirklich alle Beobachter überrascht hat. Das heißt, die Staaten können sich einigen, wenn sie das möchten, aber es wird sozusagen immer um bilaterale Gespräche gehen. Es gibt sozusagen nicht den großen einen Vertrag.
Sagt Christoph Seidler, Wissenschaftsjournalist und Autor von Arktisches Monopoly, der Kampf um die Rohstoffe in der Polarregion im Beitrag von Radio Korax Halle.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Dort kann man Rabe Info auch als Podcast herunterladen. Sie hörten Beiträge von Wilma Rall, Michael Spahr und Radio Korax Halle. Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Und denen, die heiß haben, guten Schwung für die wohlverdiente Abkühlung. Tschüss zusammen.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.